Mike, danke, dass du hier bist. Wir sind gespannt auf das Wort des Herrn, was du uns bringst.
Danke. Schön, hier zu sein. Guten Abend. Ich werde das hier nochmal benutzen. Bevor ich anfange, wollte ich nur sagen, für die, die bei dem Seminar Römerbrief nicht dabei sein konnten, können, wir haben ein Buch auf dem Büchertisch hinten nach dem Gottesdienst, ein Studienheft oder ein Studienbuch, damit man wirklich das Evangelium, was in dem Römerbrief, vor allem in den ersten 8 Kapiteln zu finden ist. Ich habe in dieser Woche nur schwerpunktmäßig daraus nehmen können, was ich normalerweise über einem ganzen Jahr lehre. Aber ich habe dieses Buch geschrieben, nicht als ein Buch, was man sich hinsetzt und liest, sondern es ist ein Buch, wo man wirklich arbeiten kann, mit der Bibel arbeiten kann. Und so, das ist hinterher erhältlich. Ich habe auch 2 Bücher von meiner Frau mitgebracht. Das erste ist das Lied des Bräutigams. Es geht um das Hohelied und eigentlich nur um den ersten Vers. Das ist typisch Kay. Sie wird übrigens Freitagvormittag in der Schule lehren über dieses Thema. Und meine Frau, Markus hat gesagt, Markus Müller hat heute gesagt, er würde sie überraschen und sie Freitag fragen, den Vormittag zu nehmen. Ich habe gesagt, das ist keine gute Idee. Meine Frau mag nicht Überraschungen. Sie mag am liebsten ein Jahr Vorbereitungszeit. Und dann kommt sie mit 1000 Notizen. Diese Pult ist nicht groß genug. Sie braucht 3 davon. Sie studiert das Hohelied, seitdem sie Christ ist, über 35 Jahre. Und sie hat sich bekehrt mit einem Jahr. Ich muss hier aufpassen. Im letzten Jahr hat sie dieses erste Buch rausgebracht, das Lied des Bräutigams. Viele denken, das wäre einfach so eine gefühlsbetonte Sache. Es geht überhaupt nicht darum. Natürlich, Gefühle sind wichtig. Und wir fühlen uns gut, wenn wir uns gut fühlen. Ne? Aber es geht um eine ausgezeichnete Lehre aus einem Buch der Bibel. Und vor allem über etwas, was wirklich Priorität bei Gott hat. Hier geht es um die Liebe, die Gott zu dir hat. Und dass er dich hinzieht durch seine Liebe. Interessanterweise, meine Frau hat... Ich war gerade auf der Männerkonferenz in Bad Gandersheim und meine Frau hat gesagt, ich sollte den Männern sagen, sie sollen ein Geschenk für ihre Frauen kaufen, dieses Buch. Das ist eine gute Idee, aber ich habe gesagt, auf keinen Fall, die Männer sollen dieses Buch für sich selbst kaufen. Es geht nicht um ein Frauenthema. Wir Männer, wir müssen uns damit abfinden, dass Gott eine Braut sucht. Und ich werde etwas heute Abend darüber sprechen. Aber dass dieses Buch, ich muss hier vorsichtig sein, ich predige Ihre Predigt sonst. Ne? Dieses Buch geht um die Liebe, die Gott zu uns hat und wie er uns ruft in diese Beziehung mit ihm. Und dann... Letzte Woche, also brandneu, ist der zweite Band und das heißt das Lied der Braut und das geht ein bisschen weiter schon. Ja, wir kommen schon in Kapitel 2 in diesem Buch. Aber dieses Buch geht um das Thema, wie Gott dabei ist, dieses Volk vorzubereiten. Es geht nicht nur um Erweckung, es geht nicht nur um eine Zeit in diesem Weltalter, in diesem Zeitalter, sondern es geht wirklich um die Ewigkeit. Diese Zeit, diese Welt, in der wir jetzt leben, ist nur der Foyer. Es ist nur der Anfang, nur Vorbereitungszeit. Wir haben eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und ich werde auch zu diesem Thema heute kommen, aber ich habe auch eine ganz neue CD mitgebracht, die haben wir im Februar in Bad Gandersheim aufgenommen und ist letzte Woche rausgekommen, Hoffnung am Horizont. Und es ist für mich die beste, ich habe über 15 CDs produziert, die ist die beste CD, wo ich jemals beteiligt war. Und die höre ich selbst. Die andere CDs, muss ich sagen, die habe ich einmal gehört zum Überprüfen und dann nicht mehr. Aber die höre ich immer noch. Obwohl ich über 50 Stunden im Studio mit dieser CD gearbeitet habe und ständig gehört habe, höre ich immer noch. Und werde dadurch ermutigt und finde auch, dass Gott mir ein prophetisches Wort für Deutschland gegeben hat. Und das ist auf diese CD gleich am Anfang. Und baut auf und gibt Hoffnung. Und das, finde ich, ist wirklich was nötig ist. Ich habe heute Nachmittag einen Artikel gelesen im Spiegel über die Deutschen. Und selbst die Welt weiß, was wirklich nötig ist, ist Hoffnung. Ja. So, meine Frau möchte dem neuen Papst eine CD schenken. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob er das hört oder nicht, aber sie kann es machen. Ne? Preis dem Herrn. Geht's euch gut? Okay, lasst uns in Römer 5 schauen. Römer 5. Und ich werde die ersten zwei Verse lesen. Römer 5, 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Paulus hier in Kapitel 5 von Römerbrief, er hat bis jetzt über das große Werk, das Gott getan hat in Jesus Christus. Die Menschen, die in der Bibelschule sind, die wissen, dass Paulus erst angefangen hat, die schlechte Nachricht zu verkünden. Und zwar, dass alle gesündigt haben und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber dann ab Mitte Kapitel 3 fängt er an, die gute Nachricht, und gut ist wirklich die größte Unterschätzung, die es überhaupt gibt. Die ist nicht nur gut, die ist äußerst gut. Die äußerst gute Nachricht. Und die Nachricht wird guter und guter. Gute Nachricht, gutere Nachricht und am gutesten. Ja. Und so, Paulus ist jetzt hier, und er verkündet, und wir wissen, dass für Paulus diese Botschaft, die er gepredigt hat, er spricht immer wieder von meinem Evangelium. So, für Paulus, diese Botschaft, die er predigt, das ist nicht einfach so eine theologische Arbeit, die er macht, sondern das ist sein Leben. Und er ist jemand, der versucht hat, sein ganzes Leben Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen und ist bankrott gewesen. Und eines Tages hatte er die gute Nachricht begriffen, dass Gott ihn gerechtfertigt hat durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht durch seine eigenen Werke, nicht durch das, was er tun konnte, nicht durch irgendetwas, was er leisten konnte, was er bringen konnte, sondern Gott hat ihn einzig und allein durch das Blut von Jesus Christus vollkommen gemacht in seinen Augen. Und er sagt, von einem Bergspitze, sagt er, da wir nun gerechtfertigt worden sind, und ich schreibe hier einfach Rechtfertigung, ist ein Bergspitze, einfach die Erkenntnis zu haben, wir stehen vor Gott makellos in der Stellung eines Gerechten, als hätten wir nie gesündigt. Und Paulus sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Und es geht zu der nächsten Bergspitze. Frieden mit Gott. Und Frieden mit Gott bedeutet nicht nur, dass der Krieg vorbei ist, sondern es bedeutet, dass Gott, es ist dieses hebräische Wort Shalom. Und Shalom bedeutet nicht nur Frieden, sondern Shalom bedeutet wohlergehend rundum. Paulus spricht davon, dass Gott uns in einen Bund mit sich selbst hineingenommen hat, wo er nicht nur ist der Krieg vorbei, nicht nur sind wir mit Gott versöhnt, sondern diese Versöhnung bedeutet, dass Gott auf unserer Seite ist. Und das schließt Paulus natürlich zusammen in Kapitel 8, wo er sagt, was sollen wir nun hierzu sagen, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Und hier hat er die Offenbarung bekommen, dass Gott auf seiner Seite ist, dass er in einem Vertrag mit Gott ist, einen Friedensvertrag. Und Gott ist auf seiner Seite. Gott kämpft für ihn. Gott ist interessiert in sein Wohlergehen, in der tiefsten Stelle seines Lebens. Und dann geht er zu der nächsten Bergspitze, und zwar heißt es, wir haben Zugang in diese Gnade, in der wir jetzt stehen. Zugang. Zugang in der Gegenwart Gottes. Denn wir sind nicht nur gerettet, um aus der Hölle zu entfliehen, sondern wir sind gerettet, um Gott zu kennen. Das Beste, ich sage immer, das Beste über Himmel ist Gott selbst. Ihr könnt die goldene Straße besichtigen, ich möchte Gott. Das ist alles, was mich vom Himmel interessiert, und das ist Gott. Und Paulus spricht von diesem Zugang. Aber dann geht es zu dem nächsten Bergspitze. Und auf diesem Bergspitze sieht er einen Berg hier in der Zukunft. Und dieser Berg hier heißt die Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. So dieser Berg hier ist der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Hier sieht er, was Gott in seinem Leben, in unserem Leben tun will. Und hier steht er auf diesem Berg und die Elbefelder sagt, und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das klingt mir ein bisschen steril. Wir rühmen uns. Klingt fast englisch. We rejoice. Wir rühmen uns. Wisst ihr, wie es auf Griechisch heißt? Wir hüpfen vor Freude. Wir hüpfen vor Freude aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ja. Denken wir erstmal über dieses Wort Hoffnung nach. Hoffnung. Hoffnung in der Bibel ist nicht Hoffnung, wie wir das auf Englisch und auf Deutsch meinen. Wenn man Hoffnung auf Englisch, auf Deutsch sagt, man sagt, ich hoffe, das will ich gerne, aber ich bin nicht sicher. Ja? Und deswegen, wenn du das Wort Hoffnung in der Bibel liest und durch dieses Verständnis wirst du die ganze Botschaft verpassen. Denn Hoffnung in der Bibel ist nicht vielleicht geschieht es und vielleicht nicht, sondern Hoffnung in der Bibel ist die feste Erwartung, konkrete Erwartung. Hoffnung ist nicht so Hoffnung, wie wir das verstehen. Ich weiß noch, wo ich in meiner Bibelschulzeit Gott glauben musste, mein erstes Glaubensprojekt für einen Missionseinsatz, $700. Das ist etwas weniger als 700 Euro. Aber für mich zu der Zeit, das konnte genauso $700,000 sein. Ich hatte nichts. Und ich hatte Zugang zu nichts. Ich hatte kein Funkel der Hoffnung. So. Aber wo du mich gefragt hättest, wirst du auf diesen Missionseinsatz gehen, dann hätte ich gesagt, ich hoffe. Und in diese Hoffnung ist so eine Angst. Man weint fast, wenn man das sagt. Hoffnung. Ich hoffe. Ich hoffe. Diese Art von Hoffnung würde niemals veranlassen, dass jemand vor Freude hüpft. Sondern diese Art von Hoffnung würde veranlassen, dass man mit den Händen ringt und sagt, oh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Aber das ist nicht, das ist niemals die Bedeutung von Hoffnung in der Bibel. Sondern Hoffnung in der Bibel ist so eine feste Erwartung, ich weiß, dass es geschieht. Das ist der Grund, warum die Bibel nennt das unsere selige Hoffnung. Diese, oh, ich hoffe, das ist nicht selig. Das ist armselig. Aber das ist nicht die Hoffnung der Bibel, das ist Angst. Das ist Unsicherheit. Diese Hoffnung ist sicher. Es ist unsere feste Erwartung. So, was ist die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes, Herrlichkeit ist nicht eine Eigenschaft von Gott, sondern Herrlichkeit ist alle Eigenschaften, die sämtliche Eigenschaften Gottes zusammengefasst. Genauso wie die Heiligkeit. Wir haben heute Abend gesungen, Gott ist heilig. Und das ist er. Aber was meinen wir mit heilig? Heiligkeit ist genauso keine Eigenschaft Gottes, sondern alle Eigenschaften Gottes zusammengefasst. Alles über Gott ist heilig. So, was ist der Unterschied zwischen die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes? Die Heiligkeit Gottes ist, wie Gott ist. Die Herrlichkeit Gottes ist Gott manifestiert, Gott zum Ausdruck gebracht. Und was hier Paulus auf diesem Berg der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes sieht, er sieht in der Zukunft, er sieht, was Gottes Endziel ist mit der menschlichen Rasse. Und zwar mit den Menschen, die erworben worden sind durch das Blut Jesu Christi. Er sieht, was Gottes Plan ist, was Gottes ewiger Plan ist, was Gott schon in Ewigkeit in seinem Herzen hat, vor Grundlegung der Welt, bevor er überhaupt irgendetwas geschaffen hat, was Gott auf seinem Herzen hat. Und das war, dass wir Teilhaber werden von seiner Herrlichkeit. Vielleicht kann ich das mit einer anderen Stelle verbinden in Kolosserbrief, Kolosser 1. Kolosser 1, ein sehr bekannter Vers, trotzdem immer noch in der Bibel, jedes Mal, wenn du es liest. Kolosser 1, und Paulus spricht von seinem Dienst an der Gemeinde und über die Verwaltung von Gottes Wort. Und er sagt, dass seine Aufgabe ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Und er sagt in Vers 26, das Geheimnis, was von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, was Paulus hier sieht, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist nicht nur, dass Christus in uns ist und so ist das. Christus in uns und er wohnt in uns und wir haben den Heiligen Geist, sondern was er sieht, was Christus in uns bedeutet, ist viel mehr, als dass er in uns hineingekommen ist zu wohnen, obwohl das sehr schön ist, sondern was es bedeutet ist, ist, dass Gott geplant hat, sich mit der Menschheit zu vereinigen, in aller Ewigkeit. Menschen können nicht Gott werden. Es geht nicht, weil Gott grundsätzlich war nie angefangen. Gott hat keinen Anfang. Gott war immer. Es gab nie eine Zeit, wo Gott nicht war. Und ich bin schon älter geworden, aber es gab eine Zeit, wo ich nicht war. So, man kann nicht immer wahr werden. Man kann nicht immer gewesen werden. Sobald, wenn du wirst, dann gibt's nicht mehr. Das geht nicht. So, der Mensch... Kein Mensch kann Gott werden. Das wird auch niemals, wird immer nur einen Gott geben. Also wir werden niemals Gott werden, aber was Gott getan hat, ist, er ist ein Mensch geworden. Und er ist ein, indem er ein Mensch geworden ist, sagt er uns, was seine Meinung über die Menschheit ist. Gott ehrt die Menschheit. Er ist kein Engel geworden, sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, sondern er hat unser Fleisch und Blut aufgenommen. Und er ist ein Mensch geworden und er hat uns geschaffen mit der Absicht, dass er eines Tages Fleisch und Blut anziehe und dass wir als Fleisch und Blut den Heiligen Geist empfangen und dass wir dann vereint sind mit Gott in aller Ewigkeit. Das ist, was Paulus hier auf diesem Berg sieht. Und in Römer 3, Vers 23 heißt, alle haben gesündigt und erlangen nicht was? Die Herrlichkeit Gottes. Vielen Dank. Erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. So, alle haben gesündigt und haben nicht nur, sind nicht nur verloren gegangen, in dem Sinne, dass sie den Himmel verlassen haben oder sogar die Beziehung zu Gott, sondern das, was Gott ursprünglich auf dem Herzen hatte, ist nicht zustande gekommen. Adam hatte das noch nicht erreicht, was Gott für die ganze Menschheit geplant hat. Und so ist das alles verloren gegangen. Alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Aber Jesus ist gekommen. Und er starb am Kreuz und er stellt unsere Beziehung zu Gott wieder her. Aber das ist nicht das Ende, sondern das Ende ist, dass Gott uns zu diesem Punkt bringt. Deswegen heißt es in 1. Thessalonicher 4, ich glaube Vers 17, es steht, dass wenn Jesus wiederkommt, wir werden ihm begegnen und dann heißt es, und wir werden immer bei dem Herrn sein. Immer bei dem Herrn sein. Wir werden ihn nie wieder aus den Augen verlieren und er wird uns erfüllen. Jesus sprach darüber, als er die Ankündigung der Ankunft des Heiligen Geistes, des Geistes der Wahrheit gemacht hat. Er sagte, dass an dem Tag, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wenn der Heilige Geist kommt, an dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in dem Vater bin, der Vater in mir, ich in euch und ihr in mir. Das ist, was ich nenne, das herrliche Durcheinander. Das kann man nicht zeichnen. Das versucht man und das geht einfach durcheinander, weil wir werden völlig mit Gott verflochten sein. Nie wieder ihn verlieren. Wie wunderbar wird das sein. Und ich persönlich glaube, dass Christen heutzutage zu viel über diese Zeit denken und nicht genug über die Ewigkeit. Diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist nur das Foyer. Das ist nicht der Raum. Das ist nur die Probe. Das ganze Leben hier in dieser Zeit ist nur die Probe. Was Gott vorhat, ist Herrlichkeit. Und glaub mir, es ist nicht einfach in den Himmel gehen. Daran habe ich kein Interesse, nur in den Himmel gehen. Das war mir nie attraktiv. Herumsitzen auf einem Wolke und langweilige Hafermusik spielen. In Pampers. Und lockige Haaren. Ich dachte, wie langweilig. Und hier ist gute Nachricht, ganz besonders für Mitarbeiter in christlichen Gemeinden und Werken. Der Himmel wird nicht ein ewiger Gottesdienst sein. Da habe ich die feste Zusage von Gott. Es wird nicht eine Strophe nach der anderen von Amazing Grace. Wir werden Gott anbeten, auf jeden Fall. Und zwar ununterbrochen für alle Ewigkeit. Aber das ist nicht nur Singen, sondern unser ganzes Leben wird erfüllt sein mit Anbetung. Und das Leben wird nicht einfach nur da sitzen vor dem Thron und Gott anschauen, so schön er ist, sondern wir werden immer bei ihm sein. Er wird auch immer bei uns sein. Und wir werden auch immer beieinander sein. Das wird auch interessant sein, ne? Man muss sich natürlich lösen von seinen physischen, bis jetzt, Erkenntnis. Denn Gott übersteigt alle Dimensionen. Sein Zentrum ist überall, sein Umfang ist nirgendwo. Du kannst ihn nicht umfassen. Er ist größer als alle Dimensionen. Und wir werden immer mit ihm sein, bei ihm sein, erfüllt mit ihm. Wir werden in ihm, er in uns, und wir werden zusammengehören. Gott ist so großzügig. Es ist erstaunlich, dass der Teufel die Menschheit überzeugen konnte, dass Gott geizig sei. Und in alle Ewigkeit werden wir das erfüllen, wozu wir geschaffen worden sind. Denn wir sind nicht geschaffen worden, um einfach herumzusitzen und Gitarre zu spielen. Ich liebe Gitarre spielen. Und ich werde so oft Gitarre spielen, wie ich will. Und ich werde auch viel besser dann spielen können als jetzt. Aber ich bin geschaffen für viel mehr als nur das zu tun. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, dass Arbeit bevor dem Sündenfall kam, nicht nach dem Sündenfall. Arbeit ist nicht ein Teil vom Fluch, sondern Arbeit ist ein Geschenk Gottes. Ich möchte euch eine Stelle zeigen im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium. Seid ihr noch da? Ja. Lukas 19. Habe ich neulich gelesen und etwas entdeckt, was ich nie vorher gesehen habe. Das ist dieses Gleichnis ab Vers 11. Gleichnis von dem anvertrauten Funden. Und ihr wisst, wie das war. Vers 12, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um sein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Der berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Funde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und so ist er weggegangen. Sie haben das getan, er kam zurück. Und Vers 16 heißt es, der Erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. So, das ist genauso, wo ich klein war und mein Vater in unser Zimmer reinkam und sagte, was für ein Rack ist das in eurem Zimmer? Das muss sofort, hier muss sofort Ordnung gebracht werden. Und so, und dann hat er gesagt, und wenn ihr das Zimmer wirklich ordentlich macht, dann gibt es eine Belohnung. So? Wir haben das Zimmer wirklich, also so ordentlich sah es nie aus. Ne? Und wir haben das wirklich gemacht. Dann haben wir ihn gerufen, er kam in unser Zimmer und er sagte, super gemacht, Jungs, jetzt könnt ihr das ganze Haus putzen. Ja? Hat er nicht gemacht. Aber was wäre deine Reaktion, wenn das dir so geschehen würde? Aber ähnlich ist das, was Jesus sagte. Ja? Er gab ihnen Arbeit und sagte, handelt damit und wenn ich zurückkomme, dann gibt es eine Belohnung. Was war die Belohnung? Mehr Arbeit. Aber Arbeit ist ein Geschenk. Arbeit ist nicht etwas, um aus uns Sklaven zu machen, sondern Arbeit ist uns gegeben, damit auch die Gaben, die Gott uns gegeben hat, zum Ausdruck kommen. Gott hat verschiedene Menschen verschiedene Gaben gegeben. Ich habe neulich bin neulich jemand begegnet, er sagte mir, ich bin gerade von einem herrlichen Geschäftstreffen gekommen. Diese beiden Begriffe in meinem Gehirn, die kamen nicht zusammen. Herrlich und Geschäftstreffen. So wirkte es in mir. Ja. Ich versuchte, die zu vereinbaren, aber es ging nicht. Das waren wie ein Magnet im gleichen Polen. Kamen nicht einfach zusammen. Wie kann ein Geschäftstreffen herrlich sein? Ging nicht. Aber es gibt solche Menschen, die haben eine Gabe für sowas. Und wenn sie in einem Geschäftstreffen sind, wo es um die Organisation geht, dann leben sie auf und sie fangen an und ich schlafe ein. Ich kann die Dinge nicht leiden. Deswegen hat Gott Glaubenszentrum befreit von mir. Ich hab alles möglich gemacht. Ich habe Zahnarzttermin gemacht, um ein Geschäftstreffen zu vermeiden. Ich würde lieber zu einem Zahnarzt gehen, als zu einem Geschäftstreffen. Da schlafe ich ein. Aber manche Menschen, die leben auf. Das ist ihr Ding. Warum? Weil sie eine Gabe haben. Ich habe einen Freund in England. Seine Augen werden hell, nur wenn er das Wort Mathematik hört. Was? Ich sehe nur Zahlen. Und er sieht Zahlen. Er ist sowieso ein bisschen besonders. Ne? Andere Menschen lieben Musik. Als ich Kind war, meine Mutter musste mich nicht bestrafen, um Musik zu machen. Sie hat mir nie gesagt, jetzt musst du in dein Zimmer gehen und Gitarre spielen. Sondern ich ging in mein Zimmer und ich konnte das, und zwar konnte ich dieselbe Satz wieder und wieder und wieder machen, bis ich das perfekt gemacht habe. Und meine Mutter, damals haben wir nicht die Möglichkeit gehabt, wie man das heutzutage machen kann mit Kopfhörer und alles drum und dran. Wenn jemand geübt hat, das haben alle mitbekommen. Und ich hatte eine besondere Vorliebe zur E-Gitarre. Und habe ich immer laut gemocht. Aber das ist, was Gott in mich hineingegeben hat. Manche haben diese Gabe, manche haben diese Gabe. Aber was wirklich schön ist, ist, wenn du arbeiten kannst, wo du wirklich begabt bist. Da ist nichts Schöneres in diesem Leben, als ein Job zu haben, wo du genau das tust, wozu du begabt bist und du liebst es. Da schaust du gar nicht auf die Uhr, sondern du liebst das einfach, weil du geschaffen bist, nicht nur um zu singen, sondern du bist auch geschaffen, produktiv zu sein. Und das alles mit Gott in dem Zentrum. Gott in allem dabei. Wenn wir Musik machen, wenn wir himmlische Geschäftstreffen haben. Aber hier ist es. Herrschen über 10 Städte. Das sind nicht geistliche Städte. Herrschen über 10 Städte. Und wenn ich die Offenbarung richtig verstehe, gehen wir nicht am Ende oder am Anfang, gehen wir nicht hoch in den Himmel, sondern der Himmel kommt auf Erden. Und dann wird diese Vereinigung sein. Wow. Und wir werden die Erlösung, die Gott erworben hat mit dem Blut seines Sohnes, ist nicht nur unser Geist in der Gegenwart Gottes zu bringen, sondern dass wir ganz gerettet werden, Geist, Seele und Leib. Die Erlösung ist nicht vollendet, bis wir neue Auferstehungsleibe bekommen. Wir werden, die Erlösung besteht nicht daraus, dass wir aufhören, physisch zu existieren, sondern dass unsere physische Existenz gerettet wird. Jesus ist auferstanden von den Tod als ein Mensch. 100%ig Gott, aber 100%ig Mensch. Und er wird uns, gemäß Philipper 3, er wird unser demütiger Leib, dem jetzigen Zustand, er wird ihn verwandeln in den Leib seiner Herrlichkeit. Wow. Und das sieht Paulus hier auf dem Berg der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes und er hüpft vor Freude aufgrund dieser Hoffnung. Und es ist nicht nur Beschäftigung, es ist nicht nur singen, nicht nur produktiv sein, sondern wie gesagt, Gott ist im Zentrum von allem. Und die Spitze davon ist, dass wir völlig verwandelt werden in das Ebenbild seines Sohnes. Unser Charakter wird genauso wie Jesus sein. Sünde wird nie wieder eine Frage sein, weil wir völlig mit Gott verbunden werden. Wir werden genauso Gott gehorchen wie Jesus, der Erstgeborene. Das sieht Paulus. Deswegen sagt er, guck mal in Römer 8. Römer 8. Guck mal Vers 18. Denn ich denke, und wenn er sagt, wenn ich denke, dann meint er nicht, ich denke, aber ich bin nicht sicher, sondern er sagt, ich urteile oder hier ist, wie ich denke. Das ist meine Denkweise. Dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Er hat wirklich begriffen, dass Gottes Plan für uns so großartig ist, wie er den Korinther gesagt hat, kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört und kein Mensch wäre jemals auf den Gedanken gekommen, was Gott geplant hat für die, die ihn lieben. Aber Gott hat es uns, sagt Paulus, geoffenbart durch den Geist. Und das hat er gesehen. Er stand auf diesem Berg der Hoffnung und sah den großen Plan Gottes, uns zur Herrlichkeit zu führen. Wie im Hebräerbrief steht, dass ihm der alle Dinge gehört und für den alles existiert, hat es geplant, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen. Und so ist es Gottes Plan. Und Paulus steht auf diesem Berg und hüpft vor Freude aufgrund der Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, Gott, da will ich hin. Da will ich auf jeden Fall hin. Und so sagt Gott zu Paulus, liest mal Vers 3. Und Paulus sagt, und nicht nur das, sondern wir hüpfen auch vor Freude in unserem Trübsal. 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 Wisst ihr, was Trübsal bedeutet? Trübsal bedeutet Druck. Probleme. Anfechtungen, Versuchung, eigentlich alles Negative, was dir einfällt. Kannst du in diesem Verfolgung, kannst du in diesem Wort Trübsal, Druck. Ich weiß aus Erfahrung, dass das eine, was Deutsche nicht mögen, ist Druck. Ich habe gute Nachricht, ihr seid nicht alleine. Aber Druck ist sehr interessant. Paulus sagte, ich hüpfe vor Freude in diesem Druck. Und dann sagte er, weil ich weiß. Das Trübsal Ausharren bewirkt. Ausharren. Und Ausharren bewirkt, hier in der Elbefelde heißt es Bewährung. Aber Bewährung klingt, als würden Gott uns auf Bewährung stellen. Und wir haben es noch nicht geschafft. Aber das griechische Wort ist dokumazo. Und da hören wir das Wort dokumentieren da drin. So, das ist, was Bewährung eigentlich ist. Es ist bewiesene oder geprüfte Charakter. Bewährte Charakter. Aber Dokumentation, Dokumentierung ist, um etwas als echt zu beweisen. Es ist nicht, um etwas als falsch zu beweisen, sondern um das Echte zu beweisen. Um zu beweisen, dass etwas real ist, wird es dokumentiert. Und das ist die Absicht mit Trübsal. Druck. Deswegen die Entschuldigung, wenn man etwas Blödes macht und dann sagt hinterher, es tut mir leid, ich war unter Druck. Die Entschuldigung ist nicht ausreichend. Denn genau der Druck hatte gezeigt, was in dir ist. Du kannst eine Dose nehmen und auf diese Dose steht Honig. Aber wenn du diese Dose, wie heißt dieses in der Werkstatt? Wie heißt es? Schraubstock. Wenn du das reintust und Druck draufsetzt, dann wirst du herausfinden, ob Honig in der Dose oder Schlangen sind. Was in der Dose ist, kommt raus unter Druck. Und nichts anderes. Woher kamen die Schlangen? Aus der Dose. Weißt du, ich habe Jahre in Bibelschulen gearbeitet. In der Bibelschule, alle sehen wunderbar aus. Aber wenn du sie im Einsatz hast, dann sind sie unter Druck. Ich werde nie vergessen, wo eine Frau, die damals jetzt mein jetziger Alter war, sie war 54 Jahre alt, als sie zur Bibelschule kam. Und sie sagte mir eines Tages, ich kann es nicht verstehen. Ich kam auf diese Bibelschule, um meinen Charakter zu verbessern, und der ist, seitdem ich hier bin, ist der schlimmer geworden. Und ich war damals 25 und immer noch nicht durchgeheiligt. Und habe ich ihr einfach ohne Weisheit, weil ich habe erst Weisheit mit 50 bekommen, habe ich ihr ohne Weisheit gesagt, nee, du bist nicht schlimmer geworden, du warst immer schlimm. Du hast nur herausgefunden. Ich war immer schwarz und weiß. Ja. Und so ist es. Druck offenbart, was in uns ist. Versuchung. Wer ist verantwortlich für die Versuchung? Wer ist derjenige, der die Versuchung bringt? Gott ist es nicht. Die Bibel sagt ganz klar, Gott versucht keinen, kann auch nicht versucht werden. Aber Gott benutzt Versuchung auf jeden Fall. Der Teufel ist derjenige, der die Versuchung bringt. Er versucht und er versucht uns zur Niederlage zu bringen. Seine Absicht mit der Versuchung ist, dass wir zerstört werden. Der Teufel, der Dieb, ist gekommen, Jesus sagte, nur um zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Nur. Nicht mit irgendwelchen anderen Grund, sondern nur deswegen gekommen. Und warum soll es uns wundern, wenn er das auch tut? So der Teufel kommt zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Das sind seine Absicht, seine Motivation bei der Versuchung. Aber Gottes Motivation bei der Versuchung ist ausharren. Da ist irgendetwas in der Versuchung, dass wenn wir darin kommen, wenn wir unter Druck kommen, wenn wir angegriffen werden, dann etwas in uns steigt auf, die Natur, die neue Natur, die wir haben, denn wir sind wirklich vom Neuen geboren. Wir sind wirklich Kinder Gottes geworden. Wir haben schon das Leben Gottes in uns, aber ohne Prüfung, ohne Anfechtung, ohne Versuchung, ohne Druck, ohne Probleme wird das nie zum Vorschein kommen. Ich war ein Jahr Christ und habe in eine vollzeitliche Straßenmission gearbeitet in Denver in den USA. Ich war ein Jahr Christ und die Gemeinde, wo ich mich bekehrt habe und auch die Gemeinde und die Arbeit, die Mission, wo ich damals war, diese Menschen waren wirklich immer die gleichen Menschen. Also die waren nicht, war kein Showmenschen, die waren die echte Güte. Und ich kannte nur das. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Prediger unecht sein könnte. Hätte niemals gedacht, dass ein Prediger das täuschen konnte. Das wäre ich nie auf den Gedanken gekommen. Und ich sollte zu einem Film gehen, weil wir damals haben wir eine Zeitung gehabt für die Menschen auf der Straße, für Nichtchristen. Das nannte sich End Times. und wir haben diese Zeitung ausgeteilt und wir haben eine Seite da drin gehabt, und die habe ich meistens geschrieben, und zwar ging es über aktuelle Filme, die im Kino waren. Und da habe ich eine Pressepasse gehabt und konnte kostenlos, gratis zu den Filmen gehen. Das fand ich auch super. Und ich habe immer wieder einen Film gesehen, und dann habe ich quasi ein Traktat geschrieben zu dem Film. Ich habe die Geschichte genommen und dann habe ich das Evangelium reingebracht in diesem Film. Und das war der Hammer. Und dann war dieser eine Film, und es war ein Film über einen Prediger, der sich entlarven wollte. Und zwar war er kein echter Christ. Und er hat diesen Predigtdienst gemacht und er ist überall gegangen. Und er hat das alles gefilmt. Dann hat er gefilmt, wie er auf der Bühne war. Dann hat er gefilmt, wie er hinter der Bühne war. Hat sich total entblößt. Und es war furchtbar. Mein geistlicher Leiter damals wollte nicht, dass ich zu diesem Film gehe, weil ich war relativ neu Christ und er wusste nicht, ob ich das verkraften konnte. Und ich wollte gehen und ich saß da und ich war fertig. Ich war am Boden zerstört, als ich aus dem Kino rauskam. Völlig enttäuscht. Und der Leiter, der auch mit mir war, hat seine Bedenken bestätigt und er fühlte sich wirklich schlecht und versuchte mich irgendwo so zu trösten, ermutigen. Und ich kann nicht raus, sondern ich war einfach innerlich fertig. Und da habe ich ihm gesagt, ich möchte am liebsten nach Hause zu Fuß. Und dann bin ich, ich denke, vielleicht war das 3 Kilometer, wo ich wohnte. 3 Kilometer zu Fuß habe ich die ganze Zeit, habe ich kein Wort zu Gott gesagt. Ich war einfach still die ganze Zeit, 3 Kilometer, langsamer als normal gegangen. Und endlich nach Hause gekommen, in das Haus reingegangen, niemand war da, hatte kein einziges Wort die ganze Zeit gesagt, aber ich ging direkt in das Wohnzimmer, kniete mich vor dem Sofa und sagte: Jesus, wenn ich der Einzige bin auf der ganzen Erde, der das meint, ich glaube an dich. Und etwas in mir ist aufgestiegen. Mighty Mike. Diese schwache Milchtoast, nasse Spaghetti, besiegte, niedergeschlagene, deprimierte Mike ist gestorben. Und ich dachte, wo ist der Teufel? Das wäre nie möglich gewesen ohne Druck. Ohne diese Anfechtung. Und ihr könnt mir glauben, Der Teufel schickte die besten Dämonen auf meine Schulter. Und die haben gesagt: Guck mal, alle sind Heuchler. Alle sind Heuchler. Alle sind Heuchler. Und Gott wusste das. Und der Teufel wollte mich dadurch zerstören. Gott wollte mich dadurch stärken. Das ist Gnade. Weil in dir ist die Gnade Gottes. In dir ist das Leben Gottes. Aber das kann nicht wirklich zum Vorschein kommen, wenn du nicht geprüft wirst. Alle haben Muskeln. Alle. Aber nur wenn die Muskeln gefördert werden, werden die stark. Aber alle haben Muskeln. Normalerweise. Die müssen nur entwickelt werden. Und alle Christen haben die Natur Gottes. Wisst ihr dieses Gummientchen, mit dem ihr eure Kinder spielen in der Badewanne? Wisst ihr, was geschieht, wenn du dieses Gummientchen unten tauchst im Badewanne? Komm wieder hoch. Du kannst das in dem Schwimmbecken nehmen, komm wieder hoch. Du kannst in den Bodensee nehmen, ganz unten, irgendwann mal kommt es wieder hoch. Du kannst das zum Nordsee, in dem Meer, in das Meer, bis auf den Boden bringen, irgendwann mal kommt das auf. Warum? Seine Natur. Und Johannes sagt, 1. Johannes 5, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. So, aber wir wollen Überwinder sein, aber keine Kämpfe haben. Ich auch. Aber ohne Kämpfe, ohne Anfechtung, ohne Druck, ohne Probleme, ohne Trübsal und hab keine Angst, ich werde keinen Aufruf machen. Aber ohne diese Dinge wird unser Charakter nicht dokumentiert. Gott ist nicht auf der Suche in dir, was nicht stimmt. Das stimmt bei dir nicht. Mal gucken. Sondern er ist auf der Suche, um das wirklich zu beweisen, was in dir ist. Gott hat Gold in dich hineingegeben. Aber dieses Gold muss geläutert werden. Gott ist hinter dem Gold her. Er ist nicht fokussiert auf die Fehler, aber die Fehler müssen zur Oberfläche kommen. Und das geschieht nur durch Druck. Paulus hat eine gute Einstellung gehabt. Wir hüpfen vor Freude. Ja, manchmal sprechen wir darüber, dass Paulus und Jakobus haben Dinge nicht aus den gleichen Augen gesehen. Aber hier sind sie voll einverstanden, weil Jakobus sagt auch, wenn ihr in allerlei Anfechtungen und Versuchen geratet seid, und hier ist der Hammer, achte es für laute Freude. Nicht nur Freude, nicht nur bleib dran, nicht nur halte es für notwendig, sondern halte es und nicht nur für Freude, sondern laute Freude. Freude pur. Warum? Das erste Mal, dass ich diesen Satz gelesen habe in der Bibel, ging ich so. Habe ich das richtige Buch? Meint ihr das im Ernst? Laute Freude? Freude, Potenzial schon, aber laute Freude. Freude pur. Er meint das. Nicht, weil er verrückt ist, sondern weil er etwas weiß. Hier wieder. Da wir wissen, dass diese Anfechtungen unseren Glauben prüfen. Und das soll ein vollkommenes Werk in uns haben. Menschen fragen mich manchmal, bitte bete für mich, dass Gott mir Geduld gibt. So, was soll ich beten? Hände auflegungen, stell ich mir vor, Gott schraubt oben ab, gießt Geduld rein, schraubt wieder zu und dann. So, ich habe gebetet, Herr, gib ihm anstößige Menschen und viel Druck. Das ist, du hast schon Geduld. Aber Geduld, die nicht unter Druck kommt, ist wertlos. Geduld ist eine Qualität, die da ist, um anstößige Menschen und Probleme entgegenzukommen. Mit Freude. Freude, da wir dies erkennen, da wir etwas wissen, nämlich Trübsal bringt Ausharren, bewirkt Ausharren, Ausharren. Wenn das kommt, da ist etwas in mir, ich gebe nicht auf. Ich kann nicht aufgeben. Und es liegt nicht in einem besonders Charakter von mir, sondern es liegt daran, dass Gott in mir ist, der ewige Sieger, und er kann nicht aufgeben. Und diese selbe Qualität hast du in dir. Und Paulus sagt, wir hüpfen vor Freude, da wir das wissen. Wir hüpfen vor Freude. Ich war oben in den Bergen von so in einem Dorf in Brasilien. Ganz oben in einem Dorf, und da war ein Töpfer da. Und er hat Keramik gemacht, und wir haben diese Fabrik besichtigt, und er zeigte uns wunderschöne Töpfe. Ja. Wow, alles Mögliche. Er hat uns gezeigt, wie das geht. Ja. Und der nahm so diesen Ton und ja, so. Das konnte ich förmlich spüren, weil ich wusste, Gott hat schon zu mir gesprochen über den Töpfer und den Ton. Ja, so. Wie wir singen, ne? Nimm mich dir ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Und hier ist der Teil, den ich wirklich mag. Während ich warte, es geschieht nicht im Gottesdienst. Es geschieht überhaupt nicht im Gottesdienst. Die Vorbereitung ist im Gottesdienst. Ja, die Vorbereitung ist im Gottesdienst. Shulamakanda yalamaka. Wie viele von euch haben jemals gesagt in einem Gottesdienst, ich werde nie wieder zweifeln, dass es Gott gibt? Ich werde nie wieder an dich zweifeln, Gott. Du bist so treu. Ja. Die Bibel sagt in Römer 8, der Heilige Geist betet gemäß dem Sinn Gottes. Ja. So, hier hat Gott dich richtig ausgetrickst. Kurabasandaya lamakaya. Lass mich das für dich auslegen. Herr, ich bin so hochmutig. Ich brauche wirklich ein Werk in mir. Oh, ich kann es kaum erwarten. Und dann gehst du raus. Das war ein herrlicher Gottesdienst. Und jemand ist in dein nagelneues Auto reingefahren. Wow, das hat nicht Gott getan. Aber er hat auch keinen Engel geschickt, um das zu verhindern. Oh yeah. So dieser Mann, der hat uns das vorgeführt, wie das geschieht. Und dann auf den Rad. Und mir wurde es schon schwindelig. Ne? Und dann kommt er mit seinen Fingern. Vorliebe, aber auch Entschlossenheit. Ne? Und Formen. Und er hat das so schön gemacht. Und dann kam das zu Stillstand, nahm er das weg und dann ging es in das Feuer. Und dann, mit der Zeit, kam es aus dem Feuer. Das war schön. Aber ich habe hier in dieser Ecke habe ich einen Haufen gesehen von, für meine Begriffe, sehr schönen Töpfe. Und ich habe ihn gefragt, was sind das? Er sagte, das sind alle, die den Test nicht bestanden haben. Ich sagte, die sehen gut aus. Darf ich eins haben? Er sagte, nee, die möchtest du nicht haben. Die sind nicht perfekt. Die sehen perfekt aus. Nee, die sind nicht perfekt. So, was wird damit gemacht? Er hat gesagt, oh, die werden nicht weggeschmissen. Sondern er zeigte mir, was damit geschieht. Mit diesem Haufen kam er mit einem großen Hammer. Und er hatte die alle zu Pulver gemacht. Das habe ich auch irgendwie gespürt. Zu Pulver gemacht. Und dann kam das Wasser. Das war echt toll. Da hat er Wasser drauf gegossen. Ja. So, jetzt weißt du, wozu der Segen kommt. Nächstes Mal, wo das Wasser kommt und du bist wirklich erfrischt, wirst du echt skeptisch sein. Ne? Aber das Wasser kommt und dann fängt die Arbeit vom Anfang an. Nimmt er das? Ja. Auf den Rad. Formen in das Feuer. Und dann habe ich gefragt, woher weißt du, dass, weil ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Er sagte, nein, man sieht den Unterschied nicht, man hört den Unterschied. Und er sagte, guck mal. Und er nahm ein, was den Test nicht bestanden hat. Und er hatte einfach so geklopft an den Rand. Und da ging es. Dann nahm er einen, der vollkommen war, reif war. Und er hat das genommen und er ging so. Ding. Und er hat gesagt, man weiß, dass sie bereit sind, wenn sie singen. Habe ich gesagt, alles klar. Also ich wusste, Gott hat schon ein paar Mal an mich klopfen lassen und ich ging, ja? Noch nicht fertig. So, nächsten Klopfen, Halleluja! I got it. Alles klar. Ja, die Botschaft ist angekommen. Deswegen, Paulus, er hüpft vor Freude. Ja, er singt. Weil Klagen bringt überhaupt nichts. Nun, hier ist die gute Nachricht und da schließen wir damit. Paulus sagt, Trübsal bringt Ausharren, Ausharren, geprüfte Charakter. Und dieser Charakter bewirkt Hoffnung. Und die Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott hat dir schon alles gegeben. Das muss nur wirklich Raum gegeben werden, damit das zum Vorschein kommen kann. Das ist die Absicht. Und deswegen sagte Paulus, ich halte die Leiden, die wir jetzt machen müssen, und wir haben noch nichts gelitten neben Paulus. Und er sagte, meine Mentalität ist so, die jetzige Leiden dieser Zeit ist nicht wert zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die an uns, in uns geoffenbart werden soll. Das ist, wo Gott uns hinführen wird. Das ist, was ich nenne, die unausforschliche gute Nachricht. Also besser kann es nicht werden. In aller Ewigkeit vereint mit Gott zu sein und ihn völlig widerspiegeln in unserem ganzen Wesen. Was für einen herrlichen, wunderbaren, großzügigen Gott haben wir. Vater, ich danke dir für deine Liebe, die du in unser Herzen ausgegossen hast, durch den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, Herr. Und ich bin dankbar für deine Geduld in meinem Leben, Herr. Ich bin dankbar, dass du immer wieder an mich gearbeitet hast und dass du das immer noch tust, Herr. Und du wirkst in meinem Leben, um mich zu verwandeln in dein Ebenbild. Und ich danke dir, Herr, dass es deine Absicht ist, für alle Menschen, die du erlöst hast durch das teure Blut Jesu Christi. Ich danke dir, Herr, dass du uns Hoffnung gibst. Hoffnung am Horizont. Herr, du kommst tatsächlich wieder. Und wir werden dich sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Und wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst, wie auch du rein bist. Herr, gib uns alle Gnade. Gib meinen Brüdern und Schwestern Gnade, Herr. Wirklich in jedem Test, in jede Prüfung. Und für dieses alles geben wir dir schon im Voraus alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen.